ARD. Ist die AfD verfassungsfeindlich?
Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Das sind alles bekannte Töne der AfD. Sollen wir versuchen, diese Partei zu verbieten? Sollen wir dieses schärfste Schwert rausziehen, das unsere Demokratie zu bieten hat, gegen verfassungsfeindliche Parteien? Über genau das, dieses Parteienverbot der AfD, wird gerade heftig diskutiert. In Deutschland haben wir das schon mal versucht.
Am 5. Februar 2002 sollte es beginnen, mehrere Tage. Und alle hatten sich schon eingelesen.
Denn am 5. Februar 2002 sollte das Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme NPD starten. Alles war vorbereitet, akribisch.
Und dann kam im Januar 2002,
also nur ein paar Tage, bevor dieses Verbotsverfahren wirklich beginnen sollte, vor diesem großen Tag,
ein einmaliger Anruf, habe ich nie mehr erlebt, davor nicht, danach nicht, von der Pressesprecherin, es war eine Frau. Und die sagte, ich kann mich noch fast wörtlich erinnern, ich sage jetzt Ihnen nur einen Satz. Bleiben Sie heute Nachmittag an Ihren Faxgeräten. Mehr sage ich nicht. Auf Wiederhören.
Das ist die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. Bei uns geht es jeden Monat um eine politische Entscheidung der Vergangenheit, die unser Leben bis heute beeinflusst. Mit uns bekommt ihr tiefere Einblicke, mehr Wissen über unsere Gegenwart und Vergangenheit und ihr erfahrt Geschichten, von denen ihr so noch nichts gehört habt. Diesen Monat geht es um das Verbotsverfahren gegen die extrem rechte Partei NPD. Taugt das als Vorlage für ein Verbotsverfahren gegen die AfD? Hunderttausende fordern ja im Moment genau das, die AfD zu verbieten, zum Beispiel auf den Demos am Jahresanfang. Was ist damals beim Verfahren gegen die NPD schiefgelaufen? Sollen wir uns an sowas Heikles wie ein Parteiverbot überhaupt nochmal ranwagen? Und sind Parteiverbote überhaupt sinnvoll in einer Demokratie? Darum geht es in den kommenden 4 Folgen bei uns, in die Entscheidung. Wer alle 4 Folgen von dieser Serie auf einmal hören will, der geht am besten in die ARD Audiothek oder überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Dort gibt es alle Folgen auf einmal. Jetzt erstmal Folge 1. Blamage für den Staat. Ich bin Christine Auerbach und mein Reporter für diese Staffel ist Thies Maaßen.
Hallo Christine.
Thies, du bist BR-Reporter. Dein Spezialgebiet ist seit Jahren Rechtsextremismus, rechter Terror. Also ich zähle mal auf, was du schon alles gemacht hast. Du hast das Verfahren gegen die Neonazi-Terrorgruppe NSU mitverfolgt als Gerichtsreporter. Die haben ja 10 Menschen ermordet. Du hast sehr, sehr viel zu rechten Gewalttaten, zu Morden, insbesondere im Osten, recherchiert. Und du kannst aus dem Stegreif erklären, welche rechte Persönlichkeit wie in Europa mit wem vernetzt ist. Also du kennst diese rechten Netzwerke sehr, sehr gut. Und ich freue mich deswegen sehr, dass du zugesagt hast, für dieses Thema unser Reporter zu sein. Was hat dich denn gereizt an der NPD, also dich nochmal in dieses Verfahren richtig reinzuarbeiten?
Zum einen, weil ich mich damals eben schon mit dem NPD-Verbotsverfahren befasst habe. Es ist also so ein bisschen auch eine Reise in die eigene journalistische Vergangenheit. Zum anderen kann man an den beiden Verfahren, kleiner Spoiler, schon mal zeigen, was beim Kampf gegen die extreme Rechte so alles schiefgelaufen ist. Also wie der Staat die Neonazi-Szene nicht nur nicht angemessen bekämpft hat, sondern sie zum Teil stark gemacht hat, sie finanziert hat und wie wenig die Gefahr für Leib und Leben, die von dieser Szene und von ihrer Ideologie ausgeht, ernst genommen wurde.
Du warst für unsere 4 Folgen, für diese Ministaffel ja quer durch die Republik unterwegs und du hast unter anderem die Frau getroffen, die uns hier gerade schon von diesem Anruf und von diesem Fax erzählt hat. Das hat im Januar 2002, da befinden wir uns jetzt gerade, eine große Rolle gespielt. Ursula Knapp heißt diese Frau und sie ist Justizreporterin am Bundesverfassungsgericht. Was ist es für eine Person? Weil wir werden sie jetzt noch öfters hören.
Das ist so eine richtig altgediente Gerichtsreporterin.
So hört sie sich auch an tatsächlich. Die ist mit allen Wassern gewaschen, glaube ich.
Die ist mit allen Wassern gewaschen. Ein Haudegen, würde man vielleicht sagen. Die berichtet wirklich seit Jahrzehnten für diverse Zeitungen und Nachrichtenagenturen aus Karlsruhe. Das ist ja sozusagen die Hauptstadt der deutschen Justiz. Da ist ja nicht nur das Bundesverfassungsgericht angesiedelt, sondern auch das höchste Straf- und Zivilgericht, der Bundesgerichtshof. Sie hat das ganze Verbotsverfahren damals verfolgt und darüber berichtet und alle Höhen und Tiefen davon mitgemacht, bis ins letzte Detail. Also siehe, bleiben Sie an den Faxgeräten.
Bei diesem NPD-Verbotsverfahren lief ja vieles anders als gedacht. Dieser Anruf, bei dem die Pressesprecherin des Bundesverfassungsgerichtes gesagt hat, bleiben Sie am Fax heute Nachmittag, das war Anfang der 2000er Jahre, 2002. Und es ist auch klar, wenn man so einen Anruf bekommt, dann muss was wirklich Wichtiges passiert sein.
Ich würde mal schätzen, das war so 11 Uhr. Und wir wurden ja auf den Nachmittag zur Aufmerksamkeit gebeten und haben dann auch so Kollegen angerufen. Habt ihr das auch bekommen? Was ist denn das? War da ein Anschlag im Gericht? Ist da ein Gebäude zerstört? Ist vielleicht ein Anschlag auf einen Richter gemacht worden oder eine Richterin? Aber das würde doch in Nachrichten kommen.
Okay, dieses, ja, also so viel kann man an dieser Stelle, glaube ich, schon sagen, ohne zu viel zu verraten. Nichts von dem, was Ursula Knapp da mit ihren Kollegen und Kolleginnen Gerichtsreportern überlegt hat, ist es dann am Ende gewesen, weil die Realität übertrifft wie so oft alles, was man sich hat vorstellen können. Und genau was das ist, was passiert ist, darum geht es in dieser Folge. Und ich würde sagen, wir starten erstmal am Anfang. Also um wen geht es da eigentlich? Wer soll hier verboten werden? Wer ist diese NPD damals? Die spielt ja heute keine Rolle mehr als Partei, heißt ja inzwischen auch anders. Jetzt heißt sie Die Heimat. Aber damals eben um die Jahrtausendwende, da war das ganz anders. Und ich habe ja für diese Folge ganz viel im Archiv auch gesucht nach alten Tönen von damals, alten Interviews, alten Beiträgen, die uns diese Zeit auch ein bisschen näher bringen können. Und da habe ich ein Interview gefunden aus dem Archiv mit ein paar jungen Neonazis, würde ich sie jetzt mal nennen. Die Reporterin hat sie damals getroffen in einer Kleinstadt südlich von Berlin. Sie sind alle zwischen 16 und 18 Jahren. Sie hat sie auf einem Spielplatz getroffen, den sie offensichtlich zu ihrer...
Als Treffpunkt genommen haben. Auf dem Land nimmt man die Bushaltestellen, aber in der Stadt nimmt man den Spielplatz.
Genau, sie sind zwischen 16 und 18 Jahren und die sind sehr offen, was ihre Gesinnung betrifft.
Ja klar, wir wollen weiße Deutschland. Das ist ganz normal, weil guck mal zum Beispiel, die Türken, die wollen ja auch bloß in ihrem Land Türken haben. Die Russen wollen in ihrem Land auch bloß Russen haben.
Also bedeutet nicht mehr als jetzt, dass wir zu unserer Hautfarbe stehen und dass wir für das Land halt alles machen würden.
Damals, wo also Adolf, wo er noch an der Macht war, haben alle deutsche Arbeiter, alle, das hat sich auf einmal geändert. Immer war er dort, hat sich alles geändert, schlagartig.
Also ich war echt verblüfft, wie offen und unbedarft die da einfach auch so ins Mikro reden. Das ist für mich schon bezeichnend, auch für die damalige Zeit.
Ja, das war so eine richtige Jugendkultur und auch wirklich eine, insbesondere im Osten, eine Dominanz, muss man einfach sagen.
Wie hat da die NPD reingepasst? Also was war das damals für eine Partei?
Also man muss, wenn man jetzt bei den Anfängen anfängt, vielleicht mal sagen, also die NPD ist ja schon in den 1960er Jahren gegründet worden und damals von vielen Altnazis, war völkisch-nationalistisch gestimmt. Und sie war aber lange sehr rückwärtsgewandt, altbacken. Also rückwärtsgewandt sowieso von der Ideologie her, aber auch von der Anmutung her, vom Style her sozusagen, rückwärtsgewandt. Also war dann auch auf parlamentarischer Ebene nach Anfangserfolgen nicht mehr groß unterwegs sozusagen, war eben kein Landtag, eben kein Bundestag. Aber Mitte der 1990er Jahre gab es so eine Art Wendepunkt. Da gab es nämlich einen neuen Parteivorsitzenden, Udo Vogt, hockt heute noch im Bundesvorstand, der Heimat. Und der hat tatsächlich direkten Kontakt gesucht zu diesen sogenannten freien Kräften oder auch zu so ja herumstreunenden, in Anführungszeichen, Jugendlichen auf Spielplätzen und Bushaltestellen.
Vielleicht wie die, die wir gerade gehört haben.
Genau, also das waren ja Leute, die aussahen wie Skins und also so, wie man lange Zeit ja klassisch sich die Neonazis vorgestellt hat.
Glatze Springerstiefel, Bomberjacke,
Springerstiefel, weiße Schnürsenkel und so weiter. Und die hatten keinen Bock auf so eine HJ-Lagerfeuerromantik, wie sie in der NPD bis dahin lange vertreten worden ist, sondern die hörten eben Oi-Punk, die hörten Screwdriver aus England, so die allererste Nazi-Band überhaupt, oder die Bösen Onkels, die in Deutschland sowas waren wie die Screwdriver in Großbritannien. Und die wollten nicht nur Parteidisziplin, sondern die wollten Party. Ja, und die hat er gekriegt, indem er die NPD einfach mal ideologisch geöffnet hat und auch sie attraktiv gemacht hat, weil die dann zum Beispiel ja Demos veranstalten konnten oder Rechtsrockkonzerte. Und wenn die unter dem Label der NPD liefen, unter dem Label einer Partei, Parteien genießen einen besonderen Schutz bei uns, dann waren die auch nicht so leicht zu verbieten. Und deswegen ist unter Vogt diese NPD auch so ein zentraler Anlaufpunkt geworden, auch für so Leute, wie wir sie gerade gehört haben. Und gleichzeitig muss man aber auch klar sagen, es geht nicht nur um diese Straßen-Nazis, sondern die NPD wollte Deutschland, sagen wir mal, auf vielen Ebenen übernehmen. Ich habe auch mal recherchiert für diese Sendung auf meinen alten Festplatten und ich habe da unter anderem eine Rede von Udo Vogt gefunden, die habe ich aufgenommen auf einem NPD-Parteitag und da beschreibt er diese Ziele ganz gut.
Der Kampf um die Straße, der Kampf um die Köpfe, der Kampf um die Parlamente, der Kampf um den organisierten Willen, alle diese vier Säulen haben sich bisher bewährt. Alle Säulen sind unabdingbar für den politischen Kampf um die Macht. Die Kameraden im Parlament brauchen einen starken Arm auf der Straße, um Druck machen und Inhalte transportieren zu können.
Also ganz klar, die NPD will eben überall hin, in der Gesellschaft, Parlamente, Köpfe, Straße. Und beim Kampf um die Straße, da muss man sich schon immer klar machen, da geht es jetzt nicht um Demos und Kundgebungen, Präsenz zeigen, sondern da geht es eben immer auch um die Straßengewalt, die da immer mitschwingt in dieser Neonazi-Szene und die ja damals auch von dieser Szene ausgegangen ist und immer noch ausgeht.
Ja, und auch nicht zu wenig. Also so die 90er Jahre haben sich bei mir auch so ins Gedächtnis geprägt. Solingen, Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen.
Die jetzt gerade quasi Jubiläum feiern in den letzten Wochen und Monaten. Das ist jetzt alles 30 Jahre her.
Also da gab es eben Mobs und Jagden auf Ausländer und Migranten. Es gab die Brandanschläge. Viele Deutsche haben auch einfach nur zugeschaut. Es gab da wenig Aufschrei, wenig großen Aufschrei. Es gab dann die Lichterkette, das war eine der größten Demos in Deutschland dagegen. Da war ich auch dabei. Es war, glaube ich, meine erste Demo, wo ich war, damals noch mit meiner Mama. Aber ansonsten gab es wenig Aufschrei, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich so im Rückblick schaue, glaube ich, sind so die 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre tatsächlich in Deutschland geprägt durch rechte Straftaten.
Baseballschlägerjahre nannte man sie damals. Und die Leute, die sich ihnen entgegengestellt haben, insbesondere im Osten, also die da vielleicht links waren oder in Antifa-Gruppen oder vielleicht auch einfach nur unpolitisch, die wurden völlig alleingelassen.
Das Problem wird dann aber immer größer. Man kann es irgendwann einfach nicht mehr leugnen. Die Zahl der rechten Straftaten wird einfach sehr, sehr groß. Die Medien berichten auch immer mehr davon und es wird irgendwie klar, es muss was passieren. Und ich habe hier einen Ausschnitt aus einem Nachrichtenbeitrag der ARD aus dem Jahr 2000 und da sagen sie Folgendes.
Auch eben aus den Kreisen der Jugendorganisationen der NPD werden zunehmend rechtsextreme Straftaten begangen. Land auf, Land ab zerbrachen sich Politiker heute den Kopf über das wirksamste Mittel gegen die braune Gefahr. Ein besonderer Vorschlag kam aus Bayern. Dort erkannte man die NPD, die Partei rechts von der CSU, als einen Kern des Übels. Innenminister Beckstein will sie kurzerhand verbieten lassen.
Genau, und da nimmt es dann wirklich Fahrt auf. Der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein, der wurde wirklich sowas wie eine treibende Kraft hinter einem NPD-Verbotsverfahren. Das kann er auch. Als damaliger bayerischer Innenminister kann er über den Bundesrat zum Beispiel ein solches Verbotsverfahren vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Und an dieser Stelle, glaube ich, brauchen wir einen kurzen Exkurs zu, wie geht ein Parteiverbotsverfahren. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. So ein Verbotsverfahren hat bei uns sehr, sehr große Hürden. Zu Recht, wie ich finde, weil Parteienverbote sind ja erstmal nicht gut für eine Demokratie. Eine Demokratie lebt ja davon, dass sich Parteien bilden können, dass Parteien auch frei miteinander konkurrieren können, um Wählerstimmen, deswegen auch unterschiedliche Meinungen abbilden. Und es geht natürlich nicht, wenn man Parteien schnell mal so verbieten könnte. Deshalb sind die Hürden, eine Partei zu verbieten, bei uns sehr, sehr hoch. Es gibt zwei große Hürden. Die erste ist, es kann nur das Bundesverfassungsgericht eine Partei verbieten. Also nur das höchste unserer Gerichte, das genau dafür da ist. Also es wacht darüber, dass unser Grundgesetz eingehalten wird und unsere Demokratie geschützt wird. Also Parteienverbote werden nur ganz, 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 ganz oben bei uns verhandelt. Das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde ist, dass nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung einen Antrag auf so ein Verbotsverfahren überhaupt einreichen können. Also es könnten jetzt nicht du oder ich, Thies, so einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen, sondern nur diese drei Organe, Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Es wird also immer eine große, breite politische Debatte geben, bevor so ein Verbotsverfahren überhaupt beginnen kann. Das ist die zweite Hürde. So, Zurück zu unserem Verfahren gegen die NPD. Da ist es nämlich Anfang 2001 soweit, dass alle Hürden genommen worden sind. Es reicht eigentlich, dass einer der drei Organe, also entweder nur Bundestag oder nur Bundesrat oder nur Bundesregierung, den Antrag stellen. In diesem Fall reichen aber alle drei einen Antrag ein. Und das ist ja eine seltene Einigkeit, dass wirklich alle drei das Gleiche wollen. Und alle Vorwürfe, die gegen die NPD vorgebracht werden, die fasst der damalige Innenminister Otto Schily so zusammen.
Die NPD zeigt deutlich antidemokratische Züge, verfassungswidrige Züge. Sie verfolgt eine totalitäre Propaganda. Sie lässt antisemitische Propaganda erkennen. Sie will nicht sich im demokratischen Wettbewerb an den Meinungs- und Willensbildungsprozessen beteiligen, sondern sie will den Umsturz der Verfassungsordnung. Sie legt ein aggressiv kämpferisches Verhalten für ihre Zielsetzung an den Tag. Und alles das macht ein solches Verbot notwendig.
Es ist ein Berg an Vorwürfen gegen die NPD. Und dann werden erstmal sehr, 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 sehr viele Umzugskartons mit haufenweise Papier und Ordnern ans Bundesverfassungsgericht geliefert. Ich habe da auch im Archiv sehr gute Bilder von damals gefunden. Das sind so grün gekleidete Polizisten, die wirklich Umzugskartons über Treppen schleppen. Und wir können mal hören, wie damals der Kommentator im Fernsehen das beschrieben hat.
Zahlreiche Aktenordner des Innenministeriums werden beim Bundesverfassungsgericht abgegeben. Der Inhalt, der Verbotsantrag und die Unterlagen, die die Verfassungsfeindlichkeit der NPD belegen sollen. Schon im letzten Herbst hatten Bundesregierung und Länderinnenminister ein umfangreiches Dossier über die NPD zusammengetragen. Dieses Material reicht nach Ansicht der Bundesregierung bei weitem für einen Verbotsantrag aus.
So, und dieser letzte Satz, der ist jetzt wirklich super wichtig, den der Reporter da gesagt hat, weil vielleicht reicht dieses Material nach Ansicht der Bundesregierung und auch dem Bundestag und dem Bundesrat für einen Verbotsantrag aus, bei Weitem, wie er es gesagt hat. Aber es gibt damals auch viele, die gezweifelt haben, ob so ein Parteiverbotsverfahren das Richtige ist, ob man wirklich genug in der Hand hat. Weil bei so einem Verbotsverfahren steht eben richtig, richtig, richtig viel auf dem Spiel für Deutschland, für eine Demokratie allgemein. Und was da jetzt auf dem Spiel stand damals, das kannst du zusammenfassen.
Die größte Angst war natürlich, dass ein Parteienverbot eben kein Selbstläufer ist, sondern dass es tatsächlich vielleicht auch schief gehen könnte und dass das dann eine richtige Blamage für den Staat wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht dieses Verbot ablehnt und dass die NPD danach umso stärker wird, weil sie ja dann auch so eine Art Märtyrer ist. Also sie kann dann nicht nur sich im Verfahren als Opfer darstellen, sondern dann hinterher auch noch als Sieger. Und dann gab es auch.
Ist ja ein bisschen, wenn ich da kurz einhaken kann, auch jetzt die Angst bei einem vielleicht möglichen Verbotsverfahren mit der AfD. Das kommt ja auch wieder als Argument.
Und dann gab es natürlich auch die Diskussion, ja, wenn die NPD dann verboten ist, ja, was wird dann aus den Leuten, die in der NPD sind? Gehen die eventuell in den Untergrund oder gehen die in eine neue Partei? Also Menschen sind da nicht einfach weg, wenn man ihre Partei verbietet. Und andere, die haben dann so ganz grundsätzlich argumentiert, unsere Demokratie, die ist stark genug. Selbst Demokratiefeinde müssen sozusagen im demokratischen Wettstreit gestellt und bekämpft werden und nicht durch ein richterliches Verbot. Das ist so die Linie der FDP so ein bisschen. Also das waren so, würde ich mal sagen, grob die Argumente, die da ins Feld geführt worden sind.
Aber tatsächlich so ähnliche Argumente wie jetzt bei der Diskussion um ein Verbot zur AfD. Ist uninteressant.
Deswegen machen wir diesen Podcast.
Es gab damals noch was Zweites, und zwar, oder ein zweites Problem, weil es gab natürlich noch keine, ich nenne es jetzt mal, juristische Routinen, ja, zu einem Verbotsverfahren, weil bis zum NPD-Verbotsverfahren sind erst zwei Parteien vorher verboten worden in Deutschland.
Und das war schon lange, lange
her. Das ist schon lange, lange her. Das war in den 50er Jahren. Das war einmal die SRP, Anfang der 50er wurde die verboten. Das war eine Partei von lauter offen nationalsozialistischen alten Nazis. Ja,
sozialistische Reichspartei, das war quasi eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, kann man schon fast sagen.
Genau, also die wurde Anfang der 50er verboten und dann ein paar Jahre später, 1956, die KPD, das war die Kommunistische Partei Deutschland. Und an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Diese Partei, die KPD und ihr Verbot, die werden nämlich auch bei uns noch eine Rolle spielen und zwar in unserer letzten Folge, in der Folge 4. Wer die gleich hören will, am besten gleich in der ARD Audiothek oder sonst wo Podcasts gibt, runterladen und sie dann nach dieser Folge anhören, weil sie ist schon online. Und in dieser Folge 4 sprechen wir mit jemandem, der in der KPD war, Ernst Grube. Er ist aber nicht nur in der KPD gewesen, er hat als Kind das KZ überlebt unter der Nazi-Diktatur. Er hat also erleben müssen, was passiert, wenn eine Nazi-Partei an die Macht kommt. Und er kann eben auch sehr gut erzählen, was das mit ihm gemacht hat, wie sein ganzes Leben davon geprägt wurde. Und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, dass wir ihn als eine Stimme in Folge 4 haben. Und das ist jetzt schon die unbedingte Hörempfehlung. Folge 4, ARD Audiothek. So, Werbeblock zu Ende. Zurück zum NPD-Verfahren ins Jahr 2001. Das nimmt nämlich nach dem Einreichen des Antrags seinen Lauf. Also der Antrag wird vom Gericht angenommen, ein Termin für die mündliche Verhandlung wird angesetzt, es werden Leute, die aussagen sollen, vorgeladen, das Gericht wertet den Inhalt all dieser ganzen Aktenordner und Umzugskartons aus. Das alles dauert ungefähr ein Jahr und dann soll es am 5. Februar 2002 losgehen mit dem Verfahren. Ja, oder eben nicht. Weil kurz vor dem Start der Verhandlungen kommt eben dieser komische Anruf, von dem uns die Gerichtsreporterin Ursula Knapp gerade schon erzählt hat, nachdem alle rätseln, was passiert. Es muss irgendwas Großes sein, dass wir von dieser Pressesprecherin diesen Anruf bekommen haben. Und alle warten eben auf dieses ominöse Fax.
Und am Nachmittag kam es. Wenige Sätze, die Verhandlung ist abgesagt.
Bäm. Das sitzt. Die Verhandlung ist abgesagt. Noch bevor sie überhaupt losgegangen ist. Dieses ganze riesige Ding, NPD-Verbotsverfahren, ist puff, vorbei.
Weil ein Telefongespräch, von dem wir alle nichts wussten, zwischen Gericht und Bundesinnenministerium ergeben hat, dass V-Leute in der Führungsebene der NPD platziert waren, die Aussagen gemacht haben, die zum Teil in diesem Verfahren verwendet werden sollen.
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es hat sich das Who's Who der deutschen Innenpolitik für ein Verbotsverfahren eingesetzt. Und dann so eine Blamage.
Das war das Fax. Faxe gab es damals noch. Keine E-Mails. Das kam und dann glühten die Drähte. Diese Verhandlung findet nicht statt.
Was war das Problem mit den V-Leuten, Thies?
Naja, der Verfassungsschutz hatte in der gesamten NPD V-Leute, Vertrauensleute ausgesprochen oder ganz einfach Spitzel platziert.
Spitzel, ja, das kennt man.
Genau, die Spitzel.
Sagt eigentlich alles.
Und die waren jetzt auch nicht irgendwer in der Partei, sondern gehörten zum Führungspersonal der NPD. Also die haben die Partei geprägt. Und das ist natürlich höchst problematisch, wenn dann ausgerechnet Aussagen von diesen Leuten, die der Staat bezahlt hat, belegen sollen, dass die Partei verfassungswidrig ist. Weil da kommt natürlich sofort der Verdacht auf, naja, die V-Männer, es waren alles Männer, die haben ihre verfassungsfeindlichen Aussagen vielleicht nur deshalb getätigt, weil das im Sinne des Verfassungsschutzes war, weil der sie mehr oder weniger dazu gedrängt hat. Also einer der enttarnten Spitzel, Matthias Mayer, der hat behauptet, dass er vom Verfassungsschutz überhaupt erst dazu gebracht worden ist, regelrecht gedrängt worden ist, sich für das Amt des stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern zu bewerben. Ob das stimmt? Das wissen wir nicht, aber klar ist jedenfalls, diese V-Männer in den höchsten Kreisen der NPD, die waren in so einem Verbotsverfahren natürlich eigentlich ein No-Go.
Das ging gar nicht, ja. Ja. Stellt sich natürlich die große Frage, warum, oder? Also ich meine, es leuchtet jetzt auch mir als juristischem Laien ein, dass solche Aussagen von Leuten, die vom Staat bezahlt wurden für ihr Ausspionieren, dass man das nicht wirklich als Beweise hernehmen kann. Oder ja. Du schüttelst auch schon
man
den Kopf.
Man kann nur den Kopf drüber schütteln.
Ja, also wir wollten das rausfinden. Es ist nicht leicht, mit dem Verfassungsschutz zu sprechen. Das liegt im Wesen des Ganzen, dass sie nicht so gerne mit Journalisten sprechen, auch nicht so gerne
offen
sprechen.
Offen zu sprechen.
Offen zu sprechen, wirklich was rauszulassen. Aber du bist trotzdem losgezogen, Thies. Du hast jemanden getroffen, der, glaube ich, doch recht offen oder sagen wir mal so offen, wie er vielleicht konnte, mit dir darüber geredet hat, was damals schiefgelaufen ist und auch was sie daraus gelernt haben. Du warst nämlich in Thüringen, in Erfurt, beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz und bei seinem Präsidenten Stefan Kramer und der hat mit dir gesprochen.
Genau, der ist sehr auskunftsfreudig, ganz allgemein. Er ist auch ein bisschen speziell in dieser ganz speziellen Welt des Verfassungsschutzes. Weil
oh ja, die ist sehr speziell. Alles, was du mir danach erzählt hast. Ich freue mich jetzt auf, was kommt, weil manchmal denkt man sich, hey, wir sind in so einem Spionage-Thriller.
Ja, sind wir ja auch so ein bisschen. Also der spricht, wie gesagt, relativ offen über seine Arbeit und die Arbeit der Behörden und die Problematik dahinter. Und der ist auch einer, der eine ganz besondere Biografie hat, weil er nämlich nicht aus der Polizei oder aus den Geheimdiensten selber oder aus der Justiz kommt, sondern Er war lange Jahre Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, also eine Institution, die immer im Fokus von Neonazis stand. Und damit hat er natürlich auch einen etwas anderen Blick als seine Geheimdienstkollegen.
Ja, ist eine interessante Kombi. Mhm.
Ja, und was aber dann beim Thüringer Verfassungsschutz gleich ist wie bei allen anderen: hohe Sicherheitsvorkehrungen. Man kommt nicht so einfach hin zu seinem Interviewpartner. Ich musste mich da beim Pförtner anmelden, natürlich. Dann bin ich abgeholt worden, wurde dann im Aufzug ganz nach oben gebracht in den 8. Stock dieses großen Bürokomplexes. Und da habe ich dann zum ersten Mal einen Handvenenscanner gesehen.
Das heißt, deine Handvene wurde gescannt, oder wie?
Nein, die Handfläche der Person, die mich begleitet hat. Da gibt es offensichtlich einen Speicher von Handflächen irgendwo, elektronisch gespeichert. Und man kann sich nur, indem man die Handfläche über so einen Scanner zieht, wo dann auch so grüne Lichtlein leuchten, wie man es von diesem Iris-Scanner vielleicht
ja,
kennt.
Ja, genau, das kennt man.
Aus irgendwelchen Hollywood-Filmen. Und dadurch wird man identifiziert und darf dann auch bis ganz nach oben an die Spitze des Geheimdienstes sozusagen.
Das heißt, du kannst da nur rein, wenn du eine Hand dabei hast von jemandem, der dort registriert ist.
Genau. Und dann musste ich mein Handy abgeben, das kenne ich, das ist auch beim Bayerischen Verfassungsschutz im Übrigen so, natürlich, dass man nicht irgendwelche Aufnahmen macht, wobei mein eigentliches Aufnahmegerät durfte ich da Gott sei Dank doch mitnehmen. Und meine erste Frage dann an Stefan Kramer, als ich dann in seinem Büro saß, war: Was ist denn da schiefgelaufen bei diesem NPD-Verbotsverfahren von mittlerweile schon ja fast einem Vierteljahrhundert? Lag es vielleicht daran, dass in Deutschland jedes Bundesland seinen eigenen Verfassungsschutz hat und der Bund dann auch nochmal einen und die sich dann offenbar auch nicht ausgetauscht haben darüber, wer da welchen Spitzel gerade bei der NPD eingeschleust hatte? Und das war seine Antwort.
Das kann man jetzt den Nachrichtendiensten nur bedingt vorwerfen, weil sie natürlich verhindern wollen, dass diejenigen, die sich teilweise auch unter Risiko ihres eigenen Lebens bereit erklären, ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, dass sie die eben schützen wollen. Und das ist eine goldene Regel auch innerhalb des Nachrichtendienstes, need to know. Man gibt keine Informationen an andere Leute, die sie nicht wirklich brauchen, weil sie den Kreis derer, die Bescheid wissen, so klein wie möglich halten wollen. Das hat aber im Ergebnis dann dazu geführt, dass man sich sozusagen einen Keks gefreut hat, weil man die Informationen hat. Und man hat sich aber untereinander nicht ausgetauscht.
Ja, was hat er so flapsig gesagt? Jeder Verfassungsschutz hat sich einen Keks darüber gefreut, dass er was weiß und die anderen wissen es nicht.
Er ist ja da schon ein bisschen selbstkritisch auch, oder?
Ja, ja, er ist natürlich auch nicht verantwortlich. Ne? Damals war er eben kein Geheimdienstchef und er ist auch Nachfolger eines geschassten Geheimdienstchefes dann geworden. Also er kann da natürlich aus einer anderen Position reden, als wenn er da damals selber verwickelt gewesen wäre. Aber das Ganze hat natürlich dann irgendwelche, also wirklich absurde Folgen gehabt, diese Tatsache, dass die sie Informationen nicht ausgetauscht haben. Also das markanteste Beispiel: im NPD-Landesvorstand von Nordrhein-Westfalen, da gab es dann gleich zwei Spitzel sozusagen. Also der Landesvorsitzende Udo Holtmann hat unter dem Decknamen Mentor für das Bundesamt des Verfassungsschutzes gespitzelt und sein damaliger Vize Wolfgang Frenz, der hat für den nordrhein-westfälischen Landesverfassungsschutz gespitzelt. Und die beiden wussten aber auch nicht, dass die beiden jeweils Spitzel waren und offensichtlich wussten ihre Verfassungsschutzämter, ihre V-Mann-Führer, die sie betreut haben für die Ämter, auch nicht. Also es ist wirklich...
Das klingt so schlecht, echt. Wie in so einem Bamperlstaat, ehrlich gesagt.
Ja, oder in einer, man könnte auch sagen, in so einer Spionagekomödie.
Ja.
Und die haben, wie gesagt, sich nicht darüber ausgetauscht, die Verfassungsschutzämter. Sie wussten nichts voneinander. Und erst als diese Pappkartons voller Informationen aus den Verfassungsschutzämtern beim Bundesverfassungsgericht angekommen sind, dann haben sich die Richter das angeschaut und haben gesagt, hä? Und dadurch ist das erst aufgeflogen, dass es da ja diese Doppelspitzel-Spitze gab.
Ich schüttel echt nur den Kopf gerade. Wie viele von diesen V-Leuten gab es denn in der NPD? Weißt du, kann man das sagen?
Ja, schwer. Also im Zusammenhang mit dem ersten NPD-Verbotsverfahren kann ich mich eben an 5 V-Leute erinnern, 5 V-Männer, die allesamt auf der Führungsebene der NPD waren, im Bundesvorstand, in Landesvorständen, im Bundesvorstand auch der Jugendorganisation der Jungen Nationaldemokraten. Aber wie viele damals dann noch auf unteren Ebenen in der Partei unterwegs waren und gespitzelt haben, puh, das werden wir, glaube ich, nie erfahren.
Also es fällt mir jetzt auch gerade schwer, dieses leicht irre, ich nenne es mal einfach so, leicht irre V-Mann-Wesen mal zusammenzufassen. Aber es kommt ja noch was dazu. Diese V-Männer, wenn ich das richtig verstanden habe, die waren ja überzeugte Nazis, also die waren wirklich in der Partei, aber sie hatten halt Bock auf noch einen kleinen Nebenverdienst, weil sie wurden ja bezahlt vom Verfassungsschutz, oder? Sie für ihre Dienste haben
genau,
Kohle bekommen.
Das definiert einen V-Mann, dass er also in einer Szene ist, also ob jetzt Nazi oder sagen wir organisierte Kriminalität oder auch Linksextremismus, das sind Leute aus dieser Szene und die werden angeworben, mit Geld angefüttert sozusagen.
Dafür, dass sie ihre Kameraden dann verraten, also verpfeifen. Das muss sich ja irgendwie gelohnt haben für die, kohlemäßig.
Genau. Und da kann man sich schon mal ungefähre Vorstellung machen, was das für Leute sind, die das machen. Ja, genau. Also nicht nur Nazis, sondern auch Verräter. Das kann man an einer Person ganz gut zeigen auch. Also da bietet sich Tino Brandt an, ein V-Mann des Thüringer Landesamtes. Also genau.
Genau, von dem Amt, wo du warst.
Genau, deswegen bin ich da unter anderem natürlich auch hingefahren, wo ich jetzt mein Interview geführt habe mit Stefan Kramer, dem heutigen Chef. Und Tino Brandt, der war stellvertretender Landesvorsitzender der NPD in Thüringen. Also einer der 5 V-Leute, wegen denen das Verbotsverfahren dann schließlich auch ja nichts geworden ist. Sein Deckname war Otto. Und wir wissen von ihm eine ganze Menge, weil er eben enttarnt worden ist. Und zum Beispiel wissen wir, dass er 200.000 D-Mark für seine Dienste bekommen hat, also 100.000 Euro, wobei das Geld damals, glaube ich, noch mehr wert war, also eine ganze Stange Geld. Und der konnte damit dann auch seinen Lebensunterhalt bestreiten, weitgehend. Das war, würde ich sagen, seine Haupteinnahmequelle. Er hat davon gelebt und das ist natürlich auch mega problematisch, sagt auch Stefan Kramer vom Thüringischen Verfassungsschutz.
Dann haben sie ein Angestelltenverhältnis und dann ist natürlich völlig klar, dass das ein ungesundes Abhängigkeitsverhältnis ist, weil die Quelle ihnen möglicherweise alles Mögliche versprechen, sagen, tun wird, nur um eben die wirtschaftliche Abhängigkeit nicht zu gefährden, beziehungsweise die Leistungen, die daraus entstanden sind.
Und dazu kommt jetzt auch speziell im Fall Brandt natürlich, der hat nicht nur sich selbst finanziert mit dem Geld vom Verfassungsschutz, sondern er hat auch seine politische Arbeit damit finanziert. Also ob er jetzt direkt Gelder an die NPD gezahlt hat, keine Ahnung, aber er hat Autos kaufen können, mit denen er dann mit Kameraden zu Nazi-Aufmärschen, zum Beispiel auch zu Hess-Aufmärschen hier in Bayern gefahren ist. Der hat Handys kaufen können, mit denen er dann politische Arbeit koordiniert hat. Der hat einen Computer kaufen können, mit denen er dann Propaganda schreiben und verbreiten konnte. Und dann kommt er zu dieser, ja, geldwerten Bezahlung, nennen wir es mal so, auch noch die immaterielle Bezahlung, weil solche Spitzel natürlich unter einem besonderen Schutz des Amtes stehen. Also bei Tino Brandt wissen wir einfach, dass er zum Beispiel vor polizeilichen Hausdurchsuchungen gewarnt worden ist und strafrechtliche oder strafrelevante Dinge eben rechtzeitig vor Eintreffen der Polizei hat verschwinden lassen können. Oder er konnte seine Festplatte säubern. Also es gibt einen Fall, da stand die Polizei vor der Tür und dann hatte er schon den Computer in der Hand und hat ihn mehr oder weniger ausgehändigt, weil er ihn dann auch noch gezeigt hat. Ich weiß es. Und das ist natürlich auch unglaublich. Ich habe ihn übrigens auch mal selbst erleben dürfen oder müssen im NSU-Prozess. Da war er mal als Zeuge geladen, weil er auch ganz nah dran an diesen Killern, also in seiner Organisation, auch dem Thüringer Heimatschutz, ist der NSU, kann man sagen, gewachsen und groß geworden. Der wurde aus dem Knast vorgeführt, weil er nämlich gerade einsaß wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Förderung von Prostitution. Ja, ziemlich dubiose, ziemlich unangenehme Type.
Es kam jetzt immer noch eins drauf in deiner Erzählung. Also definitiv kein Typ, auf dessen Aussage man sich in sowas wie einem Parteiverbotsverfahren, was ja schon mega heikel ist, wir haben es gerade gehabt, irgendwie verlassen sollte.
Nein.
Also man kann einfach nur den Kopf schütteln. Ja. Und ich habe auch jetzt, während du das erzählt hast, mal so ein bisschen überschlagen, wie viel Geld dann da geflossen ist. Also du hast gesagt, der hat 200.000 D-Mark bekommen, also sagen wir es mal 100.000 Euro aus heutiger Sicht. Und dann hast du gesagt, allein in der Führung von der NPD sind ja 5 Spitzel aufgeflogen. Wenn da jetzt jeder ungefähr so viel bekommen hat, man weiß es ja nicht.
Schon eine halbe Million.
Dann sind schon da, genau, ist einfach 100.000 Euro sind da zusammengekommen, dann gab es ja wahrscheinlich noch welche in den unteren Ebenen, die auch noch Geld bekommen haben. Also da ist einfach enorm viel Geld vom Staat in die NPD geflossen, auf verschiedensten Wegen. Ist ja völliger Wahnsinn.
Ich habe Stefan Kramer dann schon gefragt, was er denn zu diesem Vorwurf sagt, dass der Verfassungsschutz die NPD überhaupt erst groß gemacht und am Leben gehalten hat.
Also schauen Sie, darüber will ich jetzt nicht spekulieren und dass natürlich die NPD-Leute und auch die Spitze, die Quellen, die da für den Verfassungsschutz gearbeitet haben und enttarnt worden sind, sich dann Geschichten zurechtgelegt haben, warum sie es getan haben, um sich in der eigenen Szene möglicherweise auch noch zu rechtfertigen und als Helden dazustehen. Und da ist vieles denkbar und möglich und da ist bestimmt auch was dran. Oder es gibt für Thüringen die Beispiele, dass da mit einem eigenen konspirativen Verlag, den das Amt unterhalten hat, durch den Präsidenten auch eine Kasse erwirtschaftet wurde, für die keine Rechenschaft abgelegt worden sind und lauter solche Geschichten, dann dürfte klar sein, dass dieses Geld, wenn es dann in die Szene geflossen ist, dass das natürlich die Szene unterstützt hat. Ob die NPD das dann am Ende vielleicht auch nicht ohne den Verfassungsschutz und ohne diese konspirativen Zuwendungen über die Quellenfinanzierung oder andere Dinge geschafft hätte, darüber will ich jetzt nicht spekulieren. Dafür hat sich die Partei lange gehalten.
Also du hast jetzt mit deinen Erzählungen immer noch eins draufgesetzt. Stefan Krammer hat jetzt auch noch mal eins draufgesetzt mit diesem Verlag. Ich glaube, es ist klar geworden, dass dieses ganze V-Mann-Wesen, alles, was da passiert ist und was schiefgelaufen ist, hat dieses Verfahren gegen die NPD wirklich unmöglich gemacht.
Genau, also das Parteiverbotsverfahren ist dann eben gescheitert und Stefan Krammer, ja, der ist auch ziemlich deutlich in seiner Wortwahl, was dieses Nichturteil, dieses Nichtverfahren bedeutet hat.
Das war eine Klatsche erster Klasse, um es sehr vorsichtig noch zu formulieren. Aber ich glaube, die hat auch gesessen, die hat man auch verstanden.
Okay, gut, also er sagt, eine Klatsche war es, man hat es verstanden. Haben Sie auch was geändert? Also wurde das dann auch konkret irgendwas umgesetzt von diesen Veränderungen?
Ja, es gab dann in der Folge Veränderungen. Also zum einen, die Ämter arbeiten jetzt besser zusammen, sagt Krammer jedenfalls.
Also es ist nicht so wie in früheren Zeiten mal, dass jeder quasi auf seinem Goldschatz sitzt oder seinem vermeintlichen und den gegen alles und jeden und auch gegen Kollegen verteidigt, sondern wir haben eine sehr intensive Zusammenarbeit. Wir begreifen uns auch als Verbund, der Verfassungsschutzverbund. Wir haben auch, glaube ich, alle verinnerlicht, wir sind ein Verfassungsschutz, auch wenn wir 17 verschiedene Behörden sind. Wir arbeiten zusammen.
Also bessere Zusammenarbeit, sagt er. Dann gibt es so einige interne Regelungen, was das V-Mann-Wesen angeht. Also der Verfassungsschutz zahlt jetzt weniger Geld an diese V-Leute, damit eben keine wirtschaftliche Abhängigkeit, kein Angestelltenverhältnis, wie er es vorhin gesagt hat, entsteht. Also die dürfen jetzt nicht mehr den Verfassungsschutz als einzige Einnahmequelle haben, sondern brauchen auch noch einen richtigen Job. Eine weitere Konsequenz ist in Thüringen zumindest, da muss der Innenminister und sogar der Ministerpräsident persönlich bei jeder einzelnen V-Person zustimmen, ob der oder diejenige angeworben wird. Und die sogenannten V-Mann-Führer, also die Beamten des Verfassungsschutzes, die die V-Leute regelmäßig treffen, von ihnen Infos kriegen, die sie auch bezahlen, die müssen inzwischen regelmäßig wechseln.
Okay, also das sind auf jeden Fall schon mal erste Folgen, die aus dieser Blamage beim Verbotsverfahren gegen die NPD entstanden ist. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für so ein erstes Fazit. Ja, also was lernen wir aus diesem Scheitern dieses NPD-Verbotsverfahrens? Ich sage bewusst des ersten NPD-Verbotsverfahrens, weil es liegt ja schon in der Luft, es wird ein zweites geben. Also der Verfassungsschutz, der ändert sich. Welche Folgen hat das gescheiterte Verfahren für die NPD damals? Also die müssen ja gefeiert haben, oder?
Ja, die hatten allen Grund zu feiern. Die fühlten sich ja auch in ihrer politischen Ausrichtung gestärkt, noch enger mit der militanten Neonazi-Szene zusammenzuarbeiten. Einige der radikalsten Leute aus dieser Szene, Kameradschaftsführer, vorbestrafte Neonazi-Schläger, wurden dann sogar in den Bundesvorstand geholt. Die NPD ist dann 1,5 Jahre, nachdem das Verfahren dann endgültig gescheitert war, zum ersten Mal seit den 1960er Jahren auch wieder in den Landtag eingezogen, in Sachsen, kurz danach auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und dadurch ist sie natürlich nicht nur an Posten gekommen, sondern auch an Geld. Und sie konnte ihre politische Agenda öffentlich im Parlament verbreiten. Also Hass auf Migranten, Antisemitismus, Hass auf Sinti und Roma, das Leugnen deutscher Verbrechen in der Nazizeit. Also die ganze Palette rechtsextremer Politik eben. Das war plötzlich Alltag im Parlament. Und Politik und Gesellschaft, muss man aus heutiger Sicht sagen, haben sich ja da nach und nach dran gewöhnt, dass Menschen mit so einer Gesinnung offiziell gewählt in den Parlamenten sitzen. Und heute ist das fast schon normal.
Also ist auch das, was die Zweifler damals für Argumente hatten, ist auch ein bisschen eingetreten, oder? Dass so ein Verbotsverfahren die Partei erst so richtig groß machen wird, das ist erstmal
ein gescheitertes jedenfalls.
Ein gescheitertes.
Ja. Genau.
Ja. Das zeigt aber auch, wie schwierig es ist, in einer Demokratie den richtigen Weg zu finden, mit so einer offen rechten Partei umzugehen. Weil einfach so wachsen lassen kann man so eine Partei ja auch nicht, wenn sie wirklich verfassungsfeindlich ist. Und um diese Frage geht es hier ja im Endeffekt, auch wenn dieses ganze skurrile V-Mann-Wesen das so ein bisschen überdeckt. Also diese Frage, wie setzt man in einer Demokratie die Möglichkeit, eine Partei zu verbieten, am besten ein? Also ich habe es ja vorher schon gesagt, einerseits ist es wichtig, dass man verschiedene Parteien hat, die miteinander konkurrieren. Es ist gut, dass man die nicht einfach verbieten kann. Andererseits muss man natürlich auch eine Partei, die der Demokratie ans Leder will, die verfassungsfeindlich ist, irgendwas entgegensetzen können. Was klar ist, und das hat Ursula Knapp, die Gerichtsreporterin, auch nochmal betont, die wir am Anfang gehört haben, die mit dem Fax, ein Verfahren gegen jedwede Partei, ob sie jetzt verfassungsfeindlich ist oder nicht, das muss einfach von Anfang an fair bleiben. Und das hat sie nochmal ganz gut zusammengefasst.
Sie können nicht eine Partei hier als verfassungsfeindlich angreifen mit Zitaten, die von V-Leuten stammen, oder? Das geht nicht. Also von daher, ich hadere nicht. Und ich glaube, die drei Antragsteller haben diese Bremse gebraucht und es war eine Lehre für sie. Das heißt nicht, dass man die nicht beobachten darf. Aber wenn sie ein Verbotsverfahren einleiten wollen, muss vorher Schluss sein. Das ist ja sozusagen der Agent Provokateur in den eigenen Reihen. Der kann ja extra solche Äußerungen platzieren, die dann später negativ ausgelegt werden könnte. Das ist kein faires Verfahren. Das geht nicht.
Also siehst da ganz klar, aus Ihrer Sicht hat das Bundesverfassungsgericht richtig gehandelt und auch seine politische Unabhängigkeit gut gezeigt, finde ich. Weil es war ja der geballte politische Wille für dieses Verbotsverfahren, Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag. Und das Bundesverfassungsgericht hat nach Sichten der Unterlagen trotzdem gesagt, nee, wir stoppen das, weil es kein faires Verfahren wäre. Und ich finde, so blamabel das alles war für unsere Demokratie, vor allem für die Unabhängigkeit der Justiz, war es ein gutes Zeichen.
Ja, ob es dann allgemein gut für die Demokratie an sich war, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen
setzen. Aber zumindest für die Justiz, die hat wirklich klar gezeigt, dass sie unabhängig ist vom politischen Willen der damaligen Zeit.
Ja.
Ja. Und ich finde noch eine andere Sache, die Ursula Knapp gesagt hat, die Gerichtsreporterin, super wichtig. Sie hat uns nämlich noch erzählt, allgemein, was aus ihrer Sicht die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ausmacht. Und da sagt sie Folgendes.
Es gibt ja das Wort von einem auch liberalen Rechtsstaat, ja, der also nicht immer das scharfe Schwert des Strafrechts zückt. Die Verhältnismäßigkeit, ja, spielt ja eine ganz große Rolle in dieser Rechtsprechung. Strafe und Tat müssen in einem Verhältnis stehen. Und auch Verbote sollen in einem Verhältnis stehen.
Ja, und um dieses Wort Verhältnismäßigkeit wird es immer wieder bei uns auch gehen. Es wird uns nochmal begegnen in viel größerer Form und auch ein bisschen anderer Form in der nächsten Folge. Denn mit diesem Scheitern des ersten Verbotsverfahrens ist es nicht vorbei. Ich sage nochmal ganz bewusst erstes, denn es wird ein zweites geben. Und da will man alles, aber wirklich alles richtig machen.
Dann haben wir eigentlich auch damit gerechnet, das hat auch zu einer gewissen Anspannung geführt, dass die NPD jetzt noch sozusagen so Skandale erfindet. Ich jetzt auf einmal in der mündlichen Verhandlung sagt, naja, also hier haben wir ja noch den und den V-Mann dort und dort sitzen, ohne Begründung, aber irgendwie, was machen wir dann? Kann das Gericht das überprüfen und so? Also wir hatten tatsächlich uns auch darauf vorbereitet, auch überall anrufen zu können in den Ländern und Dinge nachprüfen zu können und so.
Also nur keine Blamage mehr. Bei diesem zweiten Anlauf soll es klappen. Mehr dazu in Folge 2. Das war Die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. NPD, AfD und das Parteiverbot. Folge 1. Blamage für den Staat. Reporter war
Thies Maasen.
Und alle Folgen von Die Entscheidung, also auch schon alle kommenden, gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Lasst uns gerne Bewertungssterne und Kommentare da in eurer Podcast-App und empfehlt uns weiter, denn so werden wir einfach leichter gefunden. Und ihr könnt uns natürlich schreiben, zum Beispiel mit Themenvorschlägen, an dieentscheidung@br.de. Diese E-Mail-Adresse poste ich euch auch noch in die Shownotes. Zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der sehr gut passt, wenn man sich mehr für Thüringen und auch den Osten an sich interessiert und was damals passiert ist, was heute vielleicht auch anders läuft im Osten wie im Westen. Es gibt den Podcast Wahlkreis Ost und der beobachtet das politische Geschehen mit dem Blick besonders auf den Osten. Gerade in diesem Wahljahr, wo ja in Thüringen, Brandenburg und Sachsen neue Parlamente gewählt werden, lohnt sich diese Perspektive. Anja Meyer und Malte Pieper fragen, welche Rolle ostdeutsche Themen in der Bundespolitik spielen, welchen Einfluss ostdeutsche Politiker auf das Geschehen an der Spree haben und was dieser ganze Politzirkus mit den Menschen im Osten macht. Alle 14 Tage, immer freitags, zum Beispiel in der ARD Audiothek, genauso wie Die Entscheidung und ist auf jeden Fall eine große Hörempfehlung von mir. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Wir hören uns. Ich bin Christine Auerbach. Ciao.